Liebe Schwestern und Brüder, ich lese zurzeit drei Bücher. Also manche lesen ja ein Buch nach dem anderen, ich habe meistens so mehrere in Arbeit. Ich zeige dir euch mal so nach der Reihe das erste Buch, was ich lese, die Bibel. 7 Wochen mit, habe ich ja schon gesagt. Ich habe jetzt Matthäus und Markus durch, bin jetzt bei Lukas 7. Also wenn man so eine Viertelstunde am Tag liest, geht es ratzfatz. Die Evangelien sind also nicht wie so 1000-seitige Romane, das geht schneller, wirklich. Also man kommt da relativ schnell durch und ich bin fasziniert davon, dass doch die Evangelisten wirklich unterschiedlich erzählen. Die haben einen unterschiedlichen Stil, erzeugen eine unterschiedliche Atmosphäre, bei aller Übereinstimmung natürlich, aber trotzdem, also eine spannende Entdeckungsreise für mich. Das zweite Buch, was ich lese, habe ich euch letzte Woche schon erzählt, 40 Gleichnisse Jesu von Gerhard Lohfink, auch spannend. Und das dritte Buch, das hier, Reasonable Faith, also vernünftiger Glaube, ist ein Amerikaner, William Craig, der ist Professor für Philosophie irgendwo in Kalifornien und der versucht, Vernunftgründe für den Glauben zu sammeln, also trägt die zusammen und trägt die, wie ich finde, auch sehr überzeugend vor. Also er sagt, es ist auch im 21. Jahrhundert vernünftig, an Gott zu glauben. Wir denken ja immer, das hat mit Vernunft nichts zu tun. Und er sagt, natürlich hat Glaube eigentlich mit Vernunft nichts zu tun, aber es gibt gute Gründe zu glauben. Und ich finde es also relativ faszinierend und stark, wie er das so darstellt und welche Argumente er anführt. Er widerspricht damit der These, die die radikalen Atheisten vor einigen Jahren auf dem Bus geschrieben haben, diese These. Der Bus fuhr dann in Berlin und in anderen Großstädten rum, da stand drauf, es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott. Ja, deshalb entspannt euch oder so. Das englische Original war vorsichtiger, im Englischen stand drauf, there is probably no God. Also es gibt wahrscheinlich keinen Gott, aber ja, die deutsche Variante ist doch sehr radikal, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Er sagt, genau das Gegenteil ist richtig. Er denkt, die wissenschaftlichen Erkenntnisse machen es wahrscheinlich, dass es Gott gibt. So, das ist so seine Erkenntnis. Und er sagt gleichzeitig, und das finde ich das Besondere jetzt an ihm, an diesem Philosophen, er sagt gleichzeitig, trotzdem lädt uns Gott nicht zu einem reinen Kopfdenken, zu einem reinen Kopfglauben ein, sondern lädt uns zu einem persönlichen Glauben, zu einer persönlichen Bekanntschaft mit ihm ein. Und ihr könnt mal googeln hier, William Craig, da gibt es viele Diskussionen und das baut er immer noch irgendwo ein, dass er sagt, ich lade dich aber ein, Gott persönlich, auf eine persönliche Art und Weise kennenzulernen. Das ist eine andere Ebene, wie das, was wir gerade hier diskutieren. Und ich finde beides sehr stark und das hat mich eigentlich angeregt dazu, darüber nachzudenken, wie geht es denn, Gott persönlich kennenlernen? Wie würde man das denn erklären? Wie mache ich das denn? Kann ich das überhaupt machen? Oder ist es am Ende vielleicht nur ein reines Geschenk? Ich möchte euch einladen, dass wir die nächsten Wochen einfach über diese Frage aus unterschiedlichen Blickwinkeln nachdenken. Wie kann ich Gott persönlich kennenlernen? Und ich möchte mich auf die Suche begeben nach Antworten im Neuen Testament. Und ich orientiere mich da nochmal an einem anderen Buch. Das habe ich schon gelesen, das lese ich gerade nicht. Expedition zum Ich von Klaus Douglas und Fabian Vogt. Da gibt es ein Kapitel, was sich komplett nur mit den Evangelien beschäftigt. Und da ich die gerade lese, dachte ich, ist das ein guter Anknüpfungspunkt. Und ich habe da viele Inspirationen dort herbezogen. Heute das erste Thema, das trägt ein bisschen eine eigenartige Überschrift, der Rabbi. Das kam schon in der Lesung vor. Die Leute sagten zu Jesus Rabbi, das heißt Lehrer. Also ein jüdischer Lehrer heißt Rabbi. Und wenn man die Evangelien durchliest, dann merkt man, Jesus war tatsächlich zuallererst ein Lehrer. Überall, wo er war, drängte sich die Menschenmenge um ihn. Also besonders betont ist das im Markus-Evangelium. Jesus ist also praktisch ständig mit einer Menschenmenge um sich herum unterwegs und lehrt die Menschen und verkündigt ihnen Gottes Wort. So heißt es an vielen Stellen der Evangelien, dass das die Hauptbeschäftigung von Jesus war. Er war ein Lehrer. Und natürlich die Gleichnisse oder die Bergpredigt, andere Dinge, wo wir Jesus als Lehrer kennenlernen. Aber natürlich nicht nur das, sondern wenn die Menschen zusammenkommen, dann heilte er die Kranken, verscheuchte die Dämonen, wendete sich denen zu, die am Rand standen, ließ sich auf Streitgespräche mit seinen Gegnern ein, ließ sich einladen, auch von Leuten, die jetzt nicht so angesehen waren und so weiter. Also man kann vieles dazu sagen, was diesen Rabbi Jesus kennzeichnete. Und ich möchte euch einen Text vorlesen aus dem Lukas-Evangelium, wo ein ganz besonderes Merkmal von Jesu Tätigkeit, ein anderes Merkmal deutlich wird. Lukas 5, Vers 27 bis 32 möchte ich lesen. Danach verließ Jesus das Haus. Da sah er einen Zolleinnehmer mit Namen Levi. Der saß an seiner Zollstation. Jesus sagte zu ihm: Komm, folge mir. Da ließ Levi alles zurück, stand auf und folgte ihm. Später gab Levi in seinem Haus ein großes Festessen für Jesus. Viele Zolleinnehmer und andere Gäste aßen mit ihm. Da beschwerten sich die Pharisäer und die Schriftgelehrten unter ihnen bei den Jüngern von Jesus: Warum esst und trinkt ihr mit Zolleinnehmern und Sündern? Jesus antwortete: Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten aufzurufen, ihr Leben zu ändern, sondern die Sünder. Wir hatten den Text schon mal vor ein paar Wochen, also habe da schon mal dieses Jahr genau darüber gepredigt, aber heute ganz anderer Blickwinkel. Drei Gedanken zu diesem Text. Vielleicht als Vorbemerkung: Im Neuen Testament gibt es 11 Stellen, wo genau dieser Aufruf Jesu zitiert wird: Folge mir nach. Also an verschiedenen Stellen kommt es vor. Und mein erster Punkt heißt: Bekehrungen kommen nicht unvorbereitet. Wenn Jesus zu jemandem sagt: Folge mir nach, dann würden wir das normalerweise sagen, wenn ein Mensch sich darauf einlässt, dann ist das eine Bekehrung. Der kehrt um und geht plötzlich einen anderen Weg, nämlich den Weg mit Jesus. Und meine erste These ist: Bekehrungen kommen nicht unvorbereitet, sondern setzen normalerweise einen längeren Prozess voraus. In dieser Geschichte ist genau kein Sterbenswörtchen von irgendeiner Vorgeschichte erwähnt. Jesus sagt einfach nur: Folge mir nach. Aber dass dieser Zolleinnehmer einfach aufsteht und mit Jesus geht, setzt voraus, dass Gott ihn auf irgendeine Weise schon vorbereitet hat. Jemand, der nicht vorbereitet ist, der reagiert auf so einen einfachen Aufruf überhaupt nicht. Der versteht den noch nicht mal. Der weiß gar nicht, was der überhaupt will. Und deshalb denke ich, müssen wir, wenn wir so an unser eigenes Leben denken oder an das Leben von anderen Menschen, immer wirklich einen längeren Prozess voraussetzen, dass jemand sich aufmacht und den Glauben an Jesus wagt. Das geht nicht spontan. Bei dem Zöllner Levi können wir da aus der Bibel heraus gar nichts sagen. Wir wissen überhaupt nichts über ihn. Er wird zum ersten Mal hier erwähnt. Vielleicht muss man das nochmal sagen, also Zöllner waren natürlich nicht angesehen, weil sie mit den Römern zusammengearbeitet haben. Die Römer haben denen praktisch eine Lizenz zum Ausbeuten ausgestellt. Das hat dann ihre Beliebtheit auch nicht wirklich gesteigert. Also mit denen wollte wirklich ein anständiger Mensch nichts zu tun haben. Und genau zu so einem geht Jesus und sagt: Folge mir nach. Wenn dieser Levi komplett zufrieden mit seinem Leben gewesen wäre, wäre der nicht aufgestanden und wäre mit Jesus gegangen. Das kann man ziemlich sicher sagen. Also ich denke, wenn jemand aufbricht und sich bekehrt, dann könnte Unzufriedenheit mit seiner eigenen Situation eine wichtige Vorbereitung sein. Jemand ist unzufrieden mit der Situation und denkt, so kann mein Leben nicht weitergehen und ist dadurch offen für eine Veränderung, die ihm Jesus anbietet. Aber es gibt mit Sicherheit auch andere Gründe. Also bei Paulus zum Beispiel, der war ja Pharisäer, ein ganz frommer, der war irgendwie nicht unzufrieden mit seinem Leben. Den Eindruck hat man nicht. Seine Vorbereitung bestand vielleicht in seiner jahrelangen Beschäftigung mit der Heiligen Schrift. Dass er durch diese Beschäftigung mit dem Wort Gottes vorbereitet war auf das, wozu Jesus ihn berufen wollte. Oder ein anderer Grund, dass jemand umkehrt und sagt, okay, ich möchte mit Jesus leben, könnte vielleicht Dankbarkeit sein, dass jemand sagt, ich bin von Gott in meinem Leben so reich beschenkt, ich würde ihm gern was zurückgeben dafür. Das kann ein Motiv sein, dass jemand sagt, jawohl, ich möchte mit Gott leben und meine Dankbarkeit irgendwie zum Ausdruck bringen und deshalb folge ich Jesus nach. Also egal was für ein Grund, es gibt mit Sicherheit eine längere Vorbereitungszeit. Und ihr könnt ja mal euch selber fragen, wie hat Gott mich vorbereitet, dass ich glauben konnte? Oder wie bereitet er mich vielleicht gerade vor, an welcher Stelle, dass ich bereit bin, Jesus nachzufolgen und ihm mehr zu vertrauen? Okay, also das ist der erste Punkt. Ich glaube, das ist so, es gibt immer eine Vorgeschichte. Bekehrungen kommen nicht unvorbereitet. Und dann setzt diese Nachfolge offensichtlich auch keinen Glauben voraus. Das würde ja heißen, dieser Levi müsste erst an Jesus glauben, bevor er ihm nachfolgt. Das ist irgendwie vermutlich nicht der Fall. Ich glaube, genau das Umgekehrte ist der Fall. Jesus glaubt an Levi und deshalb ist er plötzlich bereit, sein Leben zu ändern. Ich erkläre das mal, was damit gemeint sein kann. Damals hatte dieser Ausspruch, folge mir nach, für die Menschen eine Bedeutung. Das war ein bekannter Vers, ein bekannter Spruch, den auch andere Rabbis gesagt haben. Auf Hebräisch, Lech Acharei. Lech Acharei, folge mir nach. So riefen Rabbiner junge Leute in ihre Schule, in ihre Nachfolge sozusagen, um dort die Tora, die Heilige Schrift Israels zu lernen. Die wurden Jünger. Das bedeutet übersetzt Schüler oder Student. Und so, wenn einer Jünger Jesu wurde, wurde er Student bei Rabbi Jesus. Normalerweise war das so, dass der potenzielle Schüler zum Rabbi ging und darum bat, dass er bei ihm in die Schule gehen darf. Und dann gab es ein paar Prüfungen, der wurde getestet und wenn er bestanden hat, dann hat der Rabbi gesagt, Lech Acharei, folge mir nach. Das war quasi die Berufungsformel oder die Erlaubnis, einem Rabbi zu folgen, bei einem Rabbi in die Lehre zu gehen. Das heißt, wenn Jesus diesem Zöllner Levi das einfach so sagt, Lech Acharei, dann heißt es, ich glaube an dich, du hast das Zeug zum Schüler. Du hast das Zeug dazu, bei mir in die Lehre zu gehen, bei mir in die Schule zu gehen. Das war ein Vorrecht. Normalerweise muss man da Leistung bringen, bevor ein Rabbi sagt, Lech Acharei. Und je berühmter so ein Rabbi war, desto höher waren die Hürden. Weil da wollten natürlich viele hin. Viele wollten bei den berühmten Rabbis lernen. Und deshalb haben die besonders strenge Prüfungen angewandt. Jesus hat da offensichtlich ein großes Herz gehabt. Deshalb folgte ihm eine große Menge an Jüngern, wird in den Evangelien erzählt. Wir wissen eigentlich aus der Geschichte nur von zwei Rabbinen, die das so gemacht haben. Das war Rabbi Hillel. Der hat ungefähr 50 Jahre vor Jesus gelebt. Und der hat das Motto verkündet, Gott kann aus jedem einen Jünger machen. Und dann eben Jesus. Alle anderen Rabbinen, die warteten darauf, dass die Schüler zu ihnen kamen und sich bei ihnen beworben und 90% von ihnen haben sie abgelehnt. Ähm, Jesus hat es anders gemacht. Er hat sich die Leute rausgesucht und hat gesagt, Lechacherei, folge mir nach. Und wenn man guckt, was für eine Truppe er zusammengesucht hat, da muss man sich fragen, Moment, welche Maßstäbe legt er jetzt an? Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes waren Fischer, vermutlich nicht übermäßig gebildet. Levi war ein Zöllner, der vermutlich lesen und schreiben konnte, aber als Römerfreund, ja, also nicht wirklich tauglich, um bei einem Rabbi in die Schule zu gehen. Sein Gegenstück im Jüngerkreis, Simon der Zelot, der gehörte zu einer Widerstandsgruppe, die sich zum Ziel gesetzt hatten, Angst und Terror zu verbreiten, vor allem bei Juden, die mit den Römern zusammenarbeiteten, also solche wie Levi. Ja, die waren beide Jünger bei Jesus. Und dann gab es noch so einen Typ, der hieß Judas. Also nach allem menschlichen Ermessen, was wir so wissen, können wir sagen, das war eine echte Fehlinvestition. Also Jesus ruft eine ganz merkwürdige Truppe an Jüngern zusammen, die er beruft, die sich nicht bewerben, er ruft sie. Und durch den Ruf, folge mir nach, sagt Jesus, ich glaube an dich. Du hast das Zeug zum Jünger. Obwohl die Leute selber dachten, ich ein Jünger? Ich kann noch nicht mal gescheit lesen. Also ganz erstaunlich. Und deshalb können wir davon ausgehen, wie Jesus uns ruft, dann heißt es nicht, dass wir die Überflieger sind. Es heißt, dass Jesus denkt, wir sind geeignet. Und er hat ganz andere Maßstäbe. Wenn er sagt, folge mir nach, dann heißt es, er glaubt an uns und lädt uns ein, bei ihm in die Schule zu gehen. Und das Dritte, was man sagen kann, Jesus beruft nicht nur zu sich selber in seine Nachfolge, sondern auch zu einer neuen Gemeinschaft. Auch die Rabbis beriefen ihre Schüler so in eine Lerngemeinschaft hinein. Aber bei Jesus hat es offensichtlich etwas mehr bedeutet als nur eine zweijährige Ausbildung oder so. Dann kann man sein eigenes Rabbi-Büro aufmachen oder so. Nein, das war offensichtlich und es wurde den Jüngern je länger, je mehr bewusst, eine lebenslange Geschichte, eine lebenslange Orientierung an diesem Meister Jesus. Also, das Christentum ist von Anfang an eine Gemeinschaftsreligion. Deshalb kann man auch sagen, ein Christ ist kein Christ, weil wir brauchen die Gemeinschaft. Und deshalb ist es eigentlich ziemlich schlimm, wenn man plötzlich sagt, wir dürfen uns nicht mehr treffen. Dann läuft es eigentlich unserem Glauben, unserem Verständnis von Jesus Nachfolge echt entgegen, weil Jesus uns immer in die Gemeinschaft ruft. Deshalb lautet ja auch das Gemeinschaftsgebet nicht Vater mein, sondern Vater unser. Also wir sind zur Gemeinschaft berufen. Wir brauchen die anderen Christen, die uns im Glauben, in der Liebe, in der Hoffnung anspornen, ermutigen, aufbauen, korrigieren. Deshalb ist Glaube im christlichen Sinn zwar immer ein persönlicher Glaube, aber nie ein rein privater Glaube, sondern der gehört rein in die Gemeinschaft. Und das heißt, wer sich auf Jesus einlässt, lässt sich immer auch auf eine Gemeinschaft ein, der bekommt eine neue Familie, könnte man sagen, einen Kreis von Menschen, der ihn bestimmt und prägt wie nichts und niemand anderes auf der Welt. Ich vermute, damals war die Familie noch wichtiger als heute. Damals war die Familie alles. Damals bestimmte der Clan, was für einen Beruf man ergreifen soll und in welche Richtung das Leben geht. Und Jesus sprengt diesen Clan-Zusammenhang, indem er sagt, meine Brüder, meine Schwestern, meine Mutter sind die, die Gottes Wort hören und tun. Im Neuen Testament kommt das Wort Bruder, Schwester, Bruderliebe mehrere hundert Mal vor. Ich habe nachgeguckt, Bruder kommt 343 Mal vor und nur 68 Mal ist dabei von leiblichen Brüdern die Rede, also 280 Mal von geistlichen Brüdern und Schwestern. Das heißt, es ist nicht ein Randthema, sondern ein zentrales Thema von dem, was Jesus gelehrt hat und von dem, was das Neue Testament sagt. Christen sind nicht nur zu Jesus berufen, sondern in eine neue Gemeinschaft. Christ werden heißt nicht nur, sich zu Christus zu bekehren, sondern auch zur christlichen Gemeinschaft. Wie bekommt man eine Beziehung zu Gott? Durch den Rabbi Jesus, der an uns glaubt und uns in seine Nachfolge ruft und damit in eine neue Gemeinschaft, die Familie Gottes. Vielleicht noch eine kurze oder zwei kurze Anmerkungen dazu. Ich glaube, man darf nicht unsere, möchte mal sagen, leibliche Familie und die Familie Gottes gegeneinander ausspielen. Also damals hat Jesus die Jünger wirklich rausgerufen, auch aus ihrer Familie. Die sind ihm gefolgt und haben alles zurückgelassen, auch Frauen und Kinder. Das war so. Aber das ist heute ja nicht mehr so. Jesus ruft uns ja nicht raus, alles zurückzulassen, sondern im Idealfall folgt die ganze Familie Jesus nach. Das sieht man daran, dass in der Apostelgeschichte oft von ganzen Häusern geredet wird, die zum Glauben an ihn kommen und die sich gemeinsam taufen lassen und von Menschen, die ihr Haus öffnen. Und Haus steht nicht nur für das Gebäude, sondern auch für die Familie. Also ich glaube, dass wir das nicht ausspielen dürfen gegeneinander. Und ein zweites Missverständnis, die Gemeinschaft der Christen ist nie ein abgeschlossener Kreis, sondern prinzipiell ein offenes System. Und das wird in unserem Text deutlich durch die Party, die Levi mit Jesus feiert. Ganz selbstverständlich und ohne irgendwelche Skrupel bringt er seine Zöllnerkumpels und die Jesusgemeinschaft miteinander in Kontakt. Das heißt, die Christen, die Kirche darf keine Wagenburg sein, wo nur absolute Insider einen Platz haben, sondern muss immer auch ein offenes System sein, an dem man andocken kann, wo man einfach so dabei sein kann und in die Lehre gehen. Man muss nicht ein Glaubensbekenntnis an der Tür ablegen, um eintreten zu dürfen. Musste Levi auch nicht. Also wie bekommt man eine Beziehung zu Gott? Durch den Rabbi Jesus, der an uns glaubt und uns in seine Nachfolge ruft und damit auch in eine neue Gemeinschaft, die Familie Gottes. Amen.